Donner und Reuschel Mark Kompakt. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Biweekly Talks mit Carsten Mumm, Chefvolkswirt bei Donner und Reuschel. Ich bin Eva Fiedler und führe Sie durch das Gespräch. Wir freuen uns, dass Sie dabei sind.
Trumps Zollwahnsinn und kein Ende. Aktuell verschickt er weltweit Briefe, um die Strafzölle anzukündigen. Eine neue Dimension, würde ich mal sagen. Guten Morgen, Carsten. Siehst du darin eine Taktik, um die Handelspartner zu destabilisieren?
Hallo, schönen guten Morgen, Eva. Also offensichtlich ist es die Taktik von Donald Trump, das müssen wir jetzt mal zur Kenntnis nehmen. Immer sehr überraschende, vor allen Dingen auch in der Höhe und in dem Ausmaß überraschend hohe Zollforderungen zu stellen. Das über verschiedene Wege. Wir erinnern uns noch an Anfang April, wo er die große weiße Tafel im Garten des Weißen Hauses hochgehalten hat. Jetzt mittlerweile verschickt er Briefe. Gerne werden Zölle auch über Social Media angekündigt. Also es gibt ja eine Reihe an unterschiedlichen Taktiken. Ich glaube, was wir insgesamt sagen können, du sprichst von neuer Dimension, das kann man so formulieren. Ich spreche im Grunde genommen von einem neuen Regime, in dem wir uns befinden. Gar nicht so sehr, dass wir überhaupt über Zölle sprechen, über Handelskonflikte, über Protektionismus. Das Thema kennen wir ja durchaus schon seit 2017, 2018, seit der ersten Präsidentschaft Donald Trumps. Aber das Ausmaß und die Art und Weise, wie jetzt eben Zölle angekündigt werden und wie hoch diese ausfallen und wie erratisch diese Ankündigungen erfolgen, das ist natürlich schon eine neue Dimension oder ein neues Regime. Und wir müssen uns einfach darauf einstellen, dass das Thema, solange Donald Trump Präsident ist, in den USA sicherlich auch erhalten bleiben wird. Er wird bestimmt immer mal wieder Zölle auch zurücknehmen, den einen oder anderen Deal machen, Verhandlungspausen ankündigen. Aber es ist davon auszugehen, dass wann immer internationale Partner oder Handelspartner oder politische Partner, nicht nach seinem Gusto agieren, also nicht so Politik machen, wie er das gern hätte, dass er dann immer wieder diese Zollkeule schwingt. Also damit ist das tatsächlich ein Thema, was uns wahrscheinlich in den nächsten Jahren weiter begleiten wird.
Auf der einen Seite Deeskalation und auf der anderen Seite Stärke zeigen. Was meinst du, wie sollte die EU reagieren? Und ist eine strengere Regulierung der Digitalkonzerne ein mögliches Druckmittel?
Wahrscheinlich ist eine gute Strategie, beides zu nutzen, also definitiv auch auf Deeskalation zu gehen, aber auf der anderen Seite eben auch Stärke zu zeigen. Und natürlich ist das Thema Regulierung oder Besteuerung US-amerikanischer Digitalkonzerne ein Druckmittel, was die EU aufrechterhalten könnte. Das wäre sicherlich ein Stück weit Ultima Ratio. Das sollte man jetzt nicht vorschnell zu übergehen. Aber es ist eben so, dass Donald Trump ja immer nur über die Waren spricht, über die Handelsbilanz, die negativ ausfällt. Also die Amerikaner und Amerikanerinnen importieren viel mehr Waren, als sie exportieren. Aber wenn wir dann eben auf die Dienstleistungen gehen, vor allen Dingen digitale Dienstleistungen, die stammen zum großen Teil ja von großen, teilweise monopolartig aufgestellten Konzernen aus den USA. Wir kennen die großen Technologiekonzerne alle. Und da ist das schon natürlich ein ordentliches Druckmittel, wenn die EU zum Beispiel sagen würde, wir beschränken den Zugang von Microsoft, Amazon oder anderen Technologiekonzernen oder erschweren das zumindest. Wir wissen natürlich alle, dass wir in Europa teilweise Abhängigkeiten haben, darum muss man da auch so ein bisschen vorsichtig mit umgehen. Und insgesamt hat sich schon gezeigt, dass wir natürlich eine Art und Weise haben, mit Trump umzugehen. Es hilft auf jeden Fall, ihm, ein Stück weit zu schmeicheln in vielerlei Hinsicht. Aber wie gesagt, es macht auf jeden Fall auch Sinn, auf die eigenen Interessen natürlich zu verweisen und Stärke zu zeigen. Es ist wahrscheinlich eine gute Idee, so einen Mittelweg zu gehen. Die EU hat jetzt ja, nachdem Trump die eigentliche Zollfrist von Anfang Juli auf Anfang August verschoben hat, auch nochmal ihrerseits eine gesetzte Frist für neue Zölle verschoben. Ich glaube, das ist ein richtiges Zeichen auch und das eröffnet dann eben auch die Möglichkeit, rund 2 Wochen lang nochmal in Verhandlungen zu gehen. Und ich gehe davon aus, dass tatsächlich da auch dann Ergebnisse im Sinne von Deals oder zumindest Teilvereinbarungen oder von Kontingenten beispielsweise herauskommen können. In dem Sinne, dass wenn wir über Fahrzeugexporte sprechen, von Europa in die USA beispielsweise, einfach bestimmte Stückzahlen, bestimmte Kontingente vielleicht von Zöllen befreit sind und erst darüber hinaus ein Zoll greift. Also ich bin da ganz guter Dinge, dass die Taktik der EU erfolgversprechend ist und dass wir in den nächsten 14 Tagen zumindest Teilvereinbarungen sehen können.
Werfen wir mal einen Blick auf die Märkte. Die Kurse fielen leicht, aber die Reaktionen sind ja insgesamt verhalten. Der Bitcoin kletterte kurzfristig sogar auf ein neues Rekordhoch. Heißt das, dass die Märkte gelernt haben, besser mit Trumps Ankündigungen umzugehen?
Ja, die Märkte haben gelernt, mit Trump umzugehen, mit Trumps Art und Weise. Das Stichwort Taco ist ja mittlerweile ein geflügeltes Wort an den Börsen. Trump always chickens out. Das heißt, so viel wie Trump kündigt zwar immer schnell mal viel und hohe Zölle beispielsweise an, aber relativiert die dann auch relativ schnell. Ich glaube, man darf sich da nicht zu 100% drauf verlassen, weil Trump ja einfach weiterhin dafür steht, dass er erratisch agiert, dass er auch immer mal wieder überraschend agiert. Ich glaube, das möchte er auch. Er möchte nicht hundertprozentig nachvollziehbar und oder im Vorwege sozusagen erkennbar sein. Das heißt, man kann nicht immer davon ausgehen, dass alles das, was er ankündigt, auch wieder relativiert wird. Aber erstmal ist das auf jeden Fall ein Muster, was die Börsen erkannt haben. Und man kann ganz klar auch sagen, dass diese Art und Weise, wie Trump Politik macht, am Anfang vor wenigen Monaten noch für viel mehr Aufregung gesorgt hat, als es heute der Fall ist. Also man stumpft da ein Stück weit auch ab. Und das ist ja auch eine richtige und nachvollziehbare Reaktion von Börsenseite. Und eins darf man natürlich auch immer nicht vergessen. Wir sehen, dass beispielsweise, du hast es angesprochen, beim Bitcoin, das ist auf All-Time-High, amerikanische Aktien sind auch nahe ihrer Allzeithochs, genauso wie deutsche und europäische Aktien. Gold ist gut gelaufen, also bei aller Unsicherheit, die vor allen Dingen natürlich auch aus dem Bereich der US-Politik zurzeit resultiert, bergen diese Entwicklungen, die wir zurzeit sehen, eben mindestens für einzelne Assets oder für einzelne Unternehmen auch sehr, sehr große Chancen.
Im ersten Halbjahr schwächte Trump ja die eigene Währung immens und der Euro kletterte auf den höchsten Stand seit Jahren. Was heißt das für Exporte, Zinsen, Geldanlagen und wie seid ihr in der Vermögensverwaltung damit umgegangen?
Ja, das ist tatsächlich eine der bemerkenswertesten Entwicklungen, die Euro-Dollar-Relation im ersten Halbjahr. Nicht nur, dass wir eine deutliche Abwertung des Dollar gesehen haben, an den Devisenmärkten haben wir immer mal größere Schwankungen, das ist gar nicht so außergewöhnlich, aber wir haben ja im April eben diese große Verunsicherung an den Börsen gesehen mit deutlichen Aktienkursverlusten im Zuge des sogenannten Liberation Day, also als Trump das erste Mal diese hohen Zölle angekündigt hat, haben die Aktienmärkte deutlich korrigiert. Und es ist in der Vergangenheit eigentlich immer so gewesen, dass dann, wenn es ungemütlich wird an den Aktienmärkten, also größere Verluste entstehen, der Dollar der sogenannte sichere Hafen war. Also immer dann, wenn es unruhig wird an den Kapitalmärkten international, dann flüchten Anleger in den Dollarraum, kaufen die Währungen beziehungsweise kaufen US-Staatsanleihen. Und in dieser Situation im April, als die Unruhe ja aus der amerikanischen Politik heraus entstanden ist, da haben wir diese Reaktion nicht gehabt. Der Dollar ist schwach gegangen. Er war also in diesem Fall nicht der sichere Hafen oder wurde nicht als sicherer Hafen angesehen. Und das zeigt schon, dass diese Art und Weise, wie Trump Politik macht, auch, man kann wirklich sagen, Grundfesten der Kapitalanlage auch ein Stück weit erschüttert oder eherne Gesetze, also ungeschriebene Gesetze in Anführungsstrichen in Frage stellt. Also wir sind insgesamt, und das kann man daran erkennen, schon in einem Umfeld, wo wir doch erhöhte Verunsicherungen sehen oder wo man, ja, wo einfach die Prognostizierbarkeit künftiger volkswirtschaftlicher Entwicklung und auch künftiger Kapitalmarktentwicklung doch deutlich zurückgeht. Trump möchte ja einen schwächeren Euro, das hat er angekündigt, weil er glaubt, damit die Exporte der USA ankurbeln zu können. Das könnte in Teilen aufgehen. Er muss aber natürlich aufpassen, dass dieser Vertrauensschaden, den er durch seine Politik anrichtet, nicht dazu führt, dass im Grunde genommen weltweit also immer weniger Leute den Dollar haben wollen und wir in eine sehr, sehr schnelle Abwärtsspirale kommen. Du hast nach den Auswirkungen gefragt. Aus europäischer Sicht sind diese Auswirkungen des im umgekehrten Blickwinkel sehr viel festeren Euro zunächst einmal gar nicht so schlimm. Sicherlich verteuern sich Exporte aus Europa in die Welt. Wir haben aber insgesamt weltweit im Moment sowieso eine sehr, sehr schwache Exportgüternachfrage. Da ist das gar nicht so ein großer negativer zusätzlicher Punkt. Man könnte sogar sagen, vielleicht wirkt es eher positiv, weil bei uns in Europa führt es dazu, dass wir mit einem festen Euro viele Rohstoffe, die an den Weltmärkten in Dollar gehandelt werden, günstiger einkaufen können. Und das senkt hier bei uns die Inflation. Inflationsrate in der Eurozone liegt ja nur noch bei 2%. Wir haben in den nächsten Monaten keinen Inflationsdruck zu befürchten und das könnte dann der EZB die Möglichkeit geben, auch noch ein oder zweimal die Zinsen zu senken.
Pistorius meinte, dass die NATO europäischer werden muss, damit sie transatlantisch bleiben kann. Von einer Wende in Trumps Ukraine-Politik sprach er zwar nicht, begrüßte aber weitere Waffenlieferungen. Sollten sich die europäischen NATO-Staaten auch am Waffenkauf beteiligen?
Ja, es geht in meinen Augen bei der Ukraine-Frage natürlich in erster Linie auch um die Sicherheit Europas, um die Sicherheit der europäischen NATO-Staaten. Und ich glaube, das sollte uns Europäern schon einiges wert sein. Wir sehen ganz offensichtlich, dass wir uns auf die Sicherheitsgarantien der US-Amerikaner unter der neuen US-Regierung eben nicht mehr zu 100% verlassen können. Und das heißt in meinen Augen schon, dass Europa gut daran tut, tatsächlich die Initiative selber in die Hand zu nehmen, weiterhin einen guten Draht natürlich zu behalten zu den Amerikanern. Und wenn es darum geht, den Ukrainern ausreichend Waffen zur Verfügung zu stellen und die Amerikaner sagen, wir liefern die zwar, aber wir bezahlen die nicht, dann ist es in meinen Augen in unserem eigenen Interesse, hier tatsächlich auch mit Geld einzuspringen.
Schauen wir mal auf den Trend der Woche. Früher Tamagotchi und Hello Kitty, jetzt Labubu. Plüschfiguren mit Hasenohren befeuern weltweit den Kaufrausch und Pockmart gehören die Rechte an Labubu. Und der Umsatz dürfte dieses Jahr 15 Mal so hoch ausfallen wie noch 2019. 2022 kostete eine Popmart-Aktie 1 Euro und im Vergleich heute sind es 27. Ist es ein kurzfristiger Hype oder glaubst du, Niedlichkeit hat auch an der Börse Ausdauer?
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Also ehrlich gesagt, Eva, ich musste erst mal nachgucken nach Labubu, als du mir die Frage eingereicht hast. Aber ich war schwer beeindruckt. Also A, von diesen kleinen Figuren überhaupt. B, davon, dass dieser Trend bisher weitgehend an mir vorbeigegangen ist. Und C, von dieser Aktienkursentwicklung. Du hast sie eben gerade angesprochen. Ich glaube, man kann das in verschiedener Hinsicht interpretieren. Also zum einen bei aller Sorge, und bei aller Unsicherheit, die wir um politische Entwicklungen zurzeit haben, die wir auch um die Wirtschaft natürlich haben, um den Ukraine-Krieg, gibt es offensichtlich immer noch Dinge, die uns auch erfreuen und die eine große Nachfrage dann erfahren. Ich glaube, das brauchen Menschen dann auch, gerade natürlich in so unsicheren Zeiten. Und aus volkswirtschaftlicher oder aus Kapitalmarktsicht ist das natürlich ein Paradebeispiel dafür, dass trotz aller Unsicherheit eben an den Börsen auch enorme Chancen lauern. Ob das jetzt explizit ein kurzer Hype ist oder wie lange diese Nachfrage sich hält, das stellt man in Frage. Ich habe gerade gelesen, in Berlin wird jetzt in wenigen Tagen ein Flagship-Store eröffnet. Da kann man also dann nur in Anführungsstrichen diese kleinen Figuren kaufen. Vielleicht gehe ich da mal vorbei, wenn ich das nächste Mal in Berlin bin. Aber das geht jetzt außerhalb meines Kompetenzbereiches, hier irgendwie zu schauen, wie da die Umsatzentwicklung weitergeht. Damit ist es auch überhaupt gar keine Aktienmarktempfehlung. Aber auf den Chart in den vergangenen anderthalb Jahren zu schauen, das lohnt sich. Das ist schon sehr beeindruckend.
Es bleibt wie immer spannend. Vielen Dank, Carsten. Danke auch an unsere Zuhörer. Wir verabschieden uns jetzt in die Sommerpause und hören uns dann am 8. September zu unserer Jubiläumsfolge mit Pleiten, Pech und Pannen.
Dir ebenfalls vielen Dank und ich wünsche allen eine schöne Sommerzeit.
Danke für Ihr Interesse. Seien Sie in 2 Wochen gerne wieder dabei. Ihr Donald Reuschel, Markt Kompakt Team.